Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti. Zu Gast ist
Regisseur und Drehbuchautor Lars Jessen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Seit August im Kino der aktuelle Film Micha denkt groß, eine fiktive Komödie im fiktiven Dorf Kleinschapleben in Sachsen-Anhalt. Und man kann sich schon denken, dass ich mich ja mit großen Plänen im Klein-Klein verheddert. Habe ich das einigermaßen richtig beschrieben?
Ja, er verheddert sich vor allen Dingen mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in seinem Dorf.
Warum?
Weil es da relativ schnell ein Problem auftritt, nämlich dass der Brunnen versiegt, das Wasser in diesem ganz kleinen Dorf ist alle. Und die Protagonisten versuchen jetzt erstmal rauszufinden, wie man das Problem alleine lösen kann, was dann nicht großartig klappt.
Michael will ja aus seinem runtergekommenen Elternhaus ein Luxushotel machen. Also moderne Alchemie quasi. Ist Filmemachen auch sowas wie Alchemie?
Ja, wir können uns Sachen ausdenken, die es noch gar nicht gibt und können uns dadurch eben auch so Probewohnen in der Zukunft leisten. Insofern ist das ja auch eine gewisse Verantwortung für uns Geschichtenerzähler.
Wann Micha jetzt groß denkt, wissen wir, aber wann denkt Lars Jessen groß?
Ich denke vor allen Dingen groß, dass ich meine Mitkollegen motiviere, sich auch mit der Fiktion an der gesellschaftlichen Debatte zu beteiligen.
Die Themen des Tages mit Regisseur Lars Jessen. Und der hat nicht nur einen Film im Kino, sondern auch in den Kinos über die Zukunft und deren Gestaltung gesprochen. In 35 Kinos deutschlandweit ist der Regisseur Lars Jessen gewesen, um über Zukunft zu sprechen. Zum Beispiel in Spremberg in der Lausitz, eine Region mit ganz viel Strukturwandel und eine Region, wo die Menschen auch oft sich Sorgen machen um ihre Zukunft und ihre Arbeitsplätze. Haben Sie diesen Menschen Mut machen können?
Ich habe denen nicht Mut machen können, das wäre ja auch vermessen gewesen. Aber wir sind gemeinsam in eine Debatte eingestiegen, wo wir eigentlich gemeinsam hinwollen. Und das so im Kino zu erleben, ist eigentlich total schön. Kino als Demokratieort. Leute schauen den Film gemeinsam an. Man lacht gemeinsam. Allein dieses Erlebnis führt ja auch zu einer gewissen Entkrampfung, die ja stark in der Debatte drin ist. Und wenn man so tolle Leute kennenlernen darf wie Christine Entier, die Bürgermeisterin von Spremberg, dann entstehen da tolle Gespräche, die nicht nur Selbstzweck sind.
Sie ziehen eine Parallele zum konstruktiven Journalismus, der eben auch der guten Nachricht Raum geben will. Man will nichts verschönern oder vertuschen, aber eben dieser Nachricht auch Raum geben. Da sind Sie im fiktiven Raum doch sehr viel freier.
Ja, und das ist ja eine total schöne Chance, die wir nutzen können. Wir können uns Sachen ausdenken, die es noch gar nicht gibt. Wir können Probe wohnen in der Zukunft. Und wir können uns auch eine Zukunft ausdenken, die es vielleicht gut ist, wo es nicht nur dystopisch und schrecklich ist. Und das ist eine große Chance, die wir haben. Bell Hooks hat mal gesagt, what we cannot imagine cannot come into being. Also was wir uns nicht ausdenken können, können auch nicht Tatsache werden und kann nicht Realität werden. Und insofern, in Zeiten wie diesen, haben wir auch da eine große Verantwortung, uns eben auch da einzumischen, aber eben konstruktiv mit Vorschlägen, wie es auch sein könnte.
Warum hat Sie dieser Satz so beeindruckt und sein Urheber?
Weil das so sozusagen uns zurückgespielt hat an unseren Job, an das, was wir können. Wir können uns Sachen ausdenken. Und wenn das darauf ankommt und wir immer nur perpetuieren, wie schlimm alles ist und immer nur Krimi und Thriller, ist halt viel einfacher, weil unser Gehirn so steinzeitlich noch konstruiert ist. Und deswegen korrespondieren wir mit Angst viel besser. Ich habe mal viele Krimis gemacht in meinem Leben, über 100. Meine Lieblingsgeschichte ist, ich habe Soko Wismar mal angefangen 2003. Und es gibt mittlerweile 474 Folgen davon, also 474 Tote, darunter 37 Wasserleichen. In der Realität ist dort ein einziger Mensch ermordet worden. Und so prägt dann auch die Geschichte von Soko Wismar die Wahrnehmung von einem sehr gefährlichen Ort, der tatsächlich gar nicht so gefährlich ist.
Aber wie glaubhaft ist die gute Nachricht im Film?
Sehr glaubhaft, weil die Realität um uns herum ist ja auch voll von guten Geschichten. Wir lenken den Blick nur zu sehr auf das Scheitern und auf die Schlechtigkeit des Menschen.
Wie nimmt die Filmbranche diese Idee auf, die Zukunftsdiskussion erzählerisch umzusetzen, ohne dabei belehrend oder bevormundend zu sein?
Ja, das ist ja das Wichtigste. Der Film muss gut sein, er muss lustig sein oder ernst sein, aber das hat gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie schlechtere Filme machen sollen. Ihre Frage kann ich nur mit Ja beantworten. Die Leute kommen auf uns zu. Meistens gibt es einen kleinen Zögerer. Ist das nicht irgendwie ideologisch? Und wenn wir dann gucken, den Status quo, so wie er ist, zu erzählen, ist ja vielleicht genauso ideologisch. Dann kommen die Menschen relativ schnell zurück und sagen, kann ich bitte auch Teil der Lösung sein? Was meint ihr denn? Also ich habe das erste Mal das Gefühl in meinem Leben, dass ich mit etwas vor der Welle bin und wir bauen die gerade auf und es macht wahnsinnig viel Spaß, so viel Zuspruch von Kolleginnen und Kollegen zu bekommen.
Sie machen auch Seminare und Workshops dazu, ne?
Genau, auch mit Redaktionen, mit Förderern, mit vielen Stakeholdern aus unserer Branche und habe bisher noch keine negative Stimme gehört dazu.
Naja, nun, die Leute kommen ja zu Ihnen, deswegen...
Aber sie müssen nichts bezahlen, ist umsonst.
Deswegen meckern die ja wahrscheinlich nicht.
Naja, man spricht ja auch manchmal Leute an und dann ist manchmal schon eine kleine Abwehrhaltung erstmal da. Aber wie gesagt, wenn man sich auch der Verantwortung bewusst wird, wenn man etwas gut kann, können wir unsere Kraft dahin ja auch lenken, wo wir was Positives bewirken. Und das wollen ja alle.
Woher kommt diese Abwehrhaltung?
Ich glaube, man fühlt sich dann immer so ein bisschen in der Kunstfreiheit beschränkt. Das ist natürlich ein Reflex, den wir schnell haben. Aber letztendlich sind ja auch die Leute, die die nächste Greenwashing-Kampagne für einen Ölkonzern erfinden, auch Kolleginnen und Kollegen von uns. Insofern ist ja immer die Frage, für wem wollen wir da das Wort reden? Wem wollen wir unsere Kreativität schenken?
Und lässt sich das mit dem eigenen Gewissen verantworten oder verbinden?
In dem Moment, wo ja die Einschläge näher kommen, glaube ich, müssen wir alle Hände an Deck kriegen und da gehört die Fiktion dazu.
Jetzt ist die Erzählung im Kino ja das eine, das Handeln in der Wirklichkeit, was anderes und vor allen Dingen auch das politische Handeln. Wie können Sie da eine Brücke schlagen?
Ich glaube, da muss man gar keine Brücke schlagen, weil man guckt natürlich auf sich selbst und was ist meine persönliche, individuelle Haltung zu Zukunftsfragen. Und die Selbstwirksamkeit, die dann entsteht, wenn ich an einem Film teilnehmen kann, ob ich mir ausdenke oder ob ich dort eben als technische Mitarbeiterin dabei bin, gehört ja letztlich zum großen Ganzen dazu. Ich finde, das ist eigentlich gar keine politische Frage, sondern eher eine individuelle, persönliche.
Trotzdem braucht es ja Zustimmung über den Tag hinaus.
Das stimmt, aber die können wir natürlich genau dann schaffen, wenn wir einen Möglichkeitsrahmen aufbauen können, dass wir darüber diskutieren, wo wir gemeinsam hinwollen. In unserem Film stellt am Ende der Hauptdarsteller eine Kiste Bier auf den Tisch und sagt, nach dem Scheitern, was machen wir denn jetzt? Und im Grunde wollen wir mit unserer Arbeit eine Kiste Bier auf den Tisch stellen und sagen, okay, wenn wir genau und ehrlich hingucken, sind wir ziemlich in einer Sackgasse. Wie kommen wir da jetzt gemeinsam wieder raus? Und dann, glaube ich, ist es auch viel tragfähiger.
Frieden schließen mit der Natur, das ist das Motto der Weltnaturkonferenz in Cali in Kolumbien. Und es soll um konkrete Schritte gehen zum Schutz der Natur und zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Lars Jessen ist Gast, Regisseur, Drehbuchautor und wir sortieren gemeinsam die Themen des Tages. Wie würden Sie ein Drehbuch für eine solche Konferenz anlegen?
Und das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich glaube, man könnte da eine sehr, sehr gute Geschichte erzählen, was hinter den Kulissen geschieht. Weil wir sehen ja im Fernsehen eigentlich immer nur das Ergebnis. Aber wie die Menschen da um Einigung ringen, die tatsächliche Arbeit machen und es nicht nur verkünden, das würde mich sehr interessieren.
Also gibt es auch einen fiesen Showdown mit dem Klimaschützer und der Kapitalistin?
Also man sagt ja, eine Geschichte ist immer nur so gut wie ihr Antagonist. Und da gibt es ja genug davon.
Gefühlt gibt es solche Konferenzen inzwischen alle 3 Wochen ungefähr. Aber ist das überhaupt noch das richtige Format, um Natur- und Umweltschutz voranzutreiben?
Naja, ist ja immerhin so, dass wir beide jetzt darüber sprechen. Und das ist immer ein Anlass, da nochmal genau hinzugucken. Insofern ist das vielleicht viel Aufwand. Aber ich glaube, es entstehen dort auch Vernetzungen, die dauerhaft sind. Also man muss es vielleicht nicht immer nur an dem Ergebnis messen, sondern vielleicht auch ein bisschen an den tiefen Strömungen.
Also ist es nicht ganz umsonst, nach Kolumbien zu fliegen?
Ich würde sagen, wenn man nach Kolumbien fliegt, dann dafür.
Wir können zu diesem Komplex noch eine Meinung einholen. Sie haben mir nämlich, Herr Jessen, einen telefonischen Überraschungsgast mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschlandfunk Kultur. Wen habe ich in der Leitung?
Hallo, hier ist Anna Alex.
Guten Tag.
Guten Tag. Mensch, ich freue mich, Überraschungsgast zu sein.
Ist man ja auch nicht so oft, oder?
Nein, ich glaube auch, es ist das erste Mal für mich in meinem Leben.
Erzählen Sie uns ein bisschen über sich.
Ich bin Gründerin und zurzeit arbeite ich an meinem dritten Unternehmen, das heißt Nala Earth. Und mit Nala machen wir nämlich Natur und Biodiversität messbar für Unternehmen.
Wie geht das?
Das ist eine etwas komplexere Angelegenheit. Ne? Man kennt ja CO2, das hat mittlerweile schon mal jeder gehört. Und wenn man jetzt sagt, jetzt möchte ich als Unternehmen aber die Natur und die Biodiversität messen, dann gibt es da verschiedene Kennzahlen, die man messen kann. Eine der wichtigsten Kennzahlen für Unternehmen ist, wie viel natürliches Land ist umgewandelt worden in in versiegeltes Land zum Beispiel, in versiegelte Fläche. Wir erhöhen den Druck auf die Natur dadurch immer mehr, dass wir der Natur einfach Fläche wegnehmen und so das Artensterben immer weiter beschleunigen.
Herr Jessen, woher kennen Sie beide sich, Anna, Alex und Sie?
Ja, wir gehören zusammen informellen Netzwerk, wir nennen das so wirre Allianzen. Und
wirre Allianzen?
Ja, das ist immer so ganz schön, wenn man aus einer Bubble rauskommt und da sind dann UnternehmerInnen drin oder eben auch Künstler, Wirtschaftsleute, alles Mögliche. Und uns eint die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann und uns eint auch ins Handeln zu kommen. Und deswegen finde ich das Unternehmen von Anna Alex so interessant, weil man wegkommt von so einer abstrakten Diskussion. Wir hatten es ja eben von den Konferenzen. Hier wird tatsächlich gearbeitet. Wir messen alles in Geld, das können wir jetzt nicht ändern. Also muss man eben auch der Natur einen Wert geben, damit wir das auch in der gesellschaftlichen Debatte eben so abbilden können, was es ist. Nämlich ein wahnsinniger, auch ökonomischer Verlust, der uns durch das Arten- und Gensterben zugefügt wird.
Anna, Alex, wenn Sie die Arbeit von Lars Jessen beobachten, was passiert da bei Ihnen?
Ich glaube, das ist unfassbar stark, was Lars und sein Team da aufbauen, weil diese Narrative, wie eine Zukunft aussehen kann, gestalten einfach unsere Zukunft. Und zum Beispiel auch, ne, Klima hat jetzt heute mittlerweile jeder mal gehört, dass das Biodiversitätssterben und wirklich die Krise, in der die Natur steckt, mindestens genauso verheerend für unsere Zukunft ist und dass wir so nicht weitermachen können, haben noch viel weniger Menschen mitbekommen. Und ich glaube, da spielen Geschichten und Narrative über die Zukunft, wie wir leben wollen, eine ganz, ganz große Rolle.
Inwieweit können Sie voneinander profitieren?
Also wir mit Nala konzentrieren uns ja auf die Unternehmenswelt. Wir sagen ganz konkret, die Unternehmen haben den größten Hebel, wenn es darum geht, aufzuhören, in Zukunft die Natur zu zerstören und gleichzeitig auch ganz, ganz klare, messbare ökonomische Abhängigkeiten. Wenn kein Wasser da ist, kann ich meine Fabrik nicht betreiben, in der ich meine Autos herstelle. So, und das quantifizieren wir für die Unternehmen. Lars und seine Arbeit konzentrieren sich ja vielmehr sozusagen auf die Öffentlichkeit ein bisschen. Ne? Wie können wir wirklich alle Menschen da erreichen? Also ich würde sagen, es gibt im Moment noch eine große Lücke zwischen dem, wie die Nachhaltigkeitsverantwortlichen in den Unternehmen mittlerweile über das Thema Biodiversität nachdenken und dann, wie jemand auf der Straße einfach darüber nachdenkt. Ich habe mir neulich mal erlaubt, zum Biodiversitätstag mal auf die Straße zu gehen und ganz zufällig Leute zu befragen, was ist Biodiversität? Und es konnten mir tatsächlich 6 von 10 nicht beantworten.
Wobei die Filmbranche, Herr Jessen, ja auch gar nicht so unbedingt grün daherkommt.
Wir sind da dran, die Industrie, Filmindustrie transformiert sich auch, aber natürlich stehen wir an denselben Problemen wie die Gesellschaft insgesamt. Also wir können jetzt auch nicht Dinge ändern, die sozusagen die Voreinstellung, die Werkseinstellung unserer Gesellschaft sind. Deswegen ist ja auch unser Ansatz zu sagen, wir gehen weg vom Fußabdruck, zu sagen, wir versuchen unsere Industrie so gut wie es geht sozusagen so zu machen, dass man auch nach uns noch Filme und Serien drehen kann. Wir gehen mehr zum Handabdruck, wir wollen mehr darüber erzählen, wie die Rettung auch gelingen kann.
Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke ist auch in Kali auf der Konferenz. Wie finden Sie die deutsche Rolle bislang?
Ja, es ist, glaube ich, sehr zwiegespalten. Ich glaube, wir geben genauso viel Geld für Naturschutz aus wie kaum ein Land auf der Erde. Gleichzeitig geht uns aber auch sehr, sehr viel hier flöten in unserem eigenen Land. Die Wälder kippen langsam von CO2-Speicher zu CO2-Ausstoßern. Und das sind natürlich bedenkliche Entwicklungen. Also ich komme ja von der Nordsee, die Ostsee, es war auch lange Zeit meine Heimat, bin in Kiel groß geworden. Und wenn man sieht, wie es um dieses Biotop bestellt ist und was ja direkt mit unserem eigenen, ja vor allen Dingen Fleischkonsum zu tun hat, diese Verbindung herzustellen und zu sagen, ich kann auch selber wirksam werden, ich bin kein Öko, nur weil ich weniger Schweinefleisch esse, sondern ich rette damit die Natur in meiner Umgebung, meine Heimat, ist das eine andere Geschichte. Und bei den Geschichten kommen wir dann wieder ins Spiel.
Anna Alex ist der Überraschungsgast, den Lars Jessen mitgebracht hat. Frau Alex, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Man möchte sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können. In Bernau bei Berlin ist ein Mann aus Libyen festgenommen worden. Er soll möglicherweise einen Anschlag auf die israelische Botschaft geplant haben. Der Regisseur Lars Jessen ist bei mir. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie davon gehört haben?
Ehrlich gesagt, wie unerträglich die Vorstellung ist, dass jüdische Institutionen in Deutschland bewacht werden müssen. Dass das jetzt immer häufiger wieder vorkommt und Ich finde das wahnsinnig beschämend und schrecklich und hätte mir das niemals vorstellen können, als jemand, der in den 80er Jahren sozialisiert worden ist mit einem klaren antifaschistischen Ansatz und Agenda. Und dass sowas wie Antisemitismus jetzt wieder Thema ist in Deutschland, finde ich beschämend und furchtbar.
Die Information über diesen Anschlagsplan auf die israelische Botschaft ist wohl über einen ausländischen Geheimdienst gekommen. Können oder dürfen deutsche Dienste nicht genug?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde es aber gut, dass es Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten gibt, wie ich sowieso gut finde, dass es internationale Zusammenarbeit gibt. Immer darauf zu schimpfen, das hätten wir doch auch machen können, dann können wir doch irgendwie froh sein, dass wir eine gute Kommunikation haben mit unseren Freunden und Freundinnen.
Wie beobachten Sie in diesem Zusammenhang die Debatte über das sogenannte Sicherheitspaket?
Also zuerst muss man natürlich sagen, dass es dort tatsächlich Probleme gibt. Der Islamismus, auch der Rechtsradikalismus, in dem Sinne der Anzahl der terroristischen Anschläge hat ja zugenommen, befindet sich jetzt, glaube ich, auf einer sozusagen eine stagnierende Linie, darum muss man sich kümmern. Punkt. Aber dass sozusagen dann im nächsten Abend so gleich wieder alles vermischt wird, das halte ich für extrem problematisch.
Was meinen Sie mit, es wird vermischt?
Ja, Markus Söder hat ja sofort gesagt, das reicht nicht, wir müssen die Migration stoppen. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass das zwei verschiedene Themen sind, auch wenn es dort ganz gelegentlich kleine Überschneidungen gibt. Aber alle Migranten in einen Topf zu werfen, was ja dann dazu führt, halte ich für einen großen Fehler.
Jetzt soll ja nachgebessert werden im Bundesrat, beziehungsweise vom Bundesrat ist das Sicherheitspaket in Teilen abgelehnt worden. Es soll strenger werden. Gehen Sie da mit?
Ehrlich gesagt fehlt mir da die Expertise, das vollend einschätzen zu können. Und ich möchte dann auch immer nicht über Sachen reden, wo ich nicht wirklich mich auskenne. Aber ich sehe natürlich die Debatte. Und die Debatte darüber, das ist ja auch Teil davon. Das finde ich furchtbar, dass wir im Grunde jetzt wieder anfangen, Migration zu verschärfen, Migrationsmöglichkeiten einzuschränken. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen in einer alternden und demografisch immer ärmeren Gesellschaft gucken, wie wir unseren Laden am Laufen halten. Und da gehört eben ganz normal auch Migration dazu. Deswegen plädiere ich sehr dafür, eben diese Debatten so gut es geht zu trennen.
Aber das Bedürfnis nach Sicherheit ist ja existent. Muss Politik dem nicht Rechnung tragen?
Auf jeden Fall. Aber Politik jetzt mit einem Messerverbot könnten wir den internationalen Terrorismus bekämpfen, halte ich für Augenwischerei. Weil ja dann den Leuten gesagt wird, oder den Leuten ist auch so ein bescheuerter Begriff, der Bevölkerung gesagt wird, ja, wir haben es im Griff, weil wir haben jetzt alle Messer verboten. Und dann passiert was anderes. Und dann verliert Politik dadurch nochmal zusätzlich an Glaubwürdigkeit.
Glauben Sie, dass Sie vielleicht anders darüber reden würden, wenn Sie nicht drei Söhne hätten, sondern drei Töchter?
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, es geht ja hier um Terrorismus und geht nicht um Islamismus. Islamismus ist auch ein großes Problem, wo wir uns auch, glaube ich, auch wir, sagen wir eher tendenziell links eingestellten Menschen zu wenig drum gekümmert haben. Ich weiß es selber noch, wir haben 2016 eine Familie aus Afghanistan sehr intensiv betreut. Und wenn da der junge Mann gesagt hat über seine Schwester, ja, wenn die einen Freund hat, dann bringe ich sie um. Und ich gesagt, aber du hast doch auch eine Freundin. Ja, das ist was anderes. Und da kann ich jetzt für mich persönlich sagen, habe ich dann eben auch nicht nachgesetzt und habe nicht gesagt, pass mal auf, wenn ihr hier leben wollt, Frauen sind gleich, die können Freundinnen und Freunde haben, wie sie Lust haben. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen auch versäumt, unser eigenes Deutschsein zu verteidigen und das eben nicht im rückwärtsgewandten Sinne, sondern im progressiven Sinne, wer wollen wir eigentlich sein als Deutsche?
Politiker und Politikerinnen versuchen ja, Sicherheit zu vermitteln. Können Sie sich vorstellen, dass das die Menschen auch enttäuscht, wenn es dann doch wieder einen Anschlag, ein Attentat gibt?
Ich glaube, diese Vorstellung von allgemeiner Sicherheit ist nicht möglich. Also wir leben in unsicheren Zeiten und wir müssen damit eben auch rechnen, dass so etwas passiert. Und gleichzeitig dürfen wir uns eben vor allem nicht in die Falle des Terrorismus locken lassen, der uns ja verunsichern und spalten und gegeneinander aufhetzen will und gerade mit so einem möglichen Anschlag dann eben zeigen soll, wie böse der Staat ist, weil er so gewalttätig zurückschlägt. Und in diese Falle sind viele, viele Staaten getappt. Ich habe damals meine Magisterarbeit über den Nordirland-Konflikt geschrieben, mich sehr mit Guerilla und Terrorismus beschäftigt. Und die differenzierte Antwort, und eben nicht das brutale Zurückschlagen, ist viel, viel gewinnbringender und viel, viel zielführender, als jetzt alles Mögliche aufzumunitionieren.
Und wir schauen nach Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Nach den Landtagswahlen dort geht es um die jeweilige Regierungsbildung und da geht wenig bis nichts ohne das Bündnis Sarah Wagenknecht und vor allem es geht wenig bis nichts ohne Sarah Wagenknecht. Sie will das Vorgehen in allen drei Bundesländern koordinieren, um nicht zu sagen bestimmen. Herr Jessen, ist das BSW eine One-Woman-Show?
Macht ja so den Eindruck, also wenn man sieht, wie viele Mitglieder diese Partei hat, kann man ja von innerparteilicher Demokratie nicht so richtig sprechen.
Das BSW hat in den drei Bundesländern jeweils keine 100 Mitglieder, in Brandenburg noch nicht mal 50, so jedenfalls der Stand, den man öffentlich einsehen kann. Verträgt sich das mit der Idee von Demokratie und von breiten Mehrheiten, dass eine kleine Partei so einen großen Einfluss hat?
Ja, es gibt es ja immer wieder, dass sozusagen so kleine Parteien nach oben gespült werden. Ich halte das jetzt aber für problematischer. Ist jetzt, glaube ich, kein vorübergehendes Phänomen, befürchte ich. Und darauf hinzuweisen, dass es dort keine innerparteiliche Demokratie gibt, ist ja sozusagen nur ein Teil. Man muss sich damit ja inhaltlich auseinandersetzen mit den Positionen von Sarah Wagenknecht. Das ist jetzt die Frage, was sie da vorhat.
Und wie sieht so eine inhaltliche Auseinandersetzung aus?
Also ich würde vor allen Dingen darauf hinweisen, was jetzt ja auch die drei Verfassungsschutz- und MAD-Vorsitzende letzte Woche in der Anhörung im Bundestag gesagt haben. Russland führt bereits einen Krieg gegen uns und zwar nicht erst seit dem Einmarsch in die Ukraine, sondern schon viel, viel länger davor und bezeichnet uns explizit Deutschland als Kriegsgegner, als Feind. Das heißt, wir sehen Desinformation, wir sehen ja auch schon Drohnen, die über unser Land fliegen, die gar nicht aufgehalten werden können. Russland führt gegen uns schon einen hybriden Krieg. Deswegen jetzt zu sagen, wir dürfen den Ukrainern keine Waffen mehr liefern, man kann ja gar nicht sagen, das ist zu kurz gegriffen. Das ist ja eine Irreführung.
Wie sehr machen sich SPD und CDU abhängig vom BSW und dessen Vorstellungen, wie in Zukunft und in Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verfahren ist?
Ja, es war natürlich, gelinde gesagt, nicht so klug zu sagen, wir bashen die Grünen und ersetzen auf so eine Leihstimmenkampagne, wie die SPD das ja in Brandenburg erfolgreich getan hat.
Wobei man dazu sagen sollte, dass sie auch bei den Grünen sind, als Parteimitglied.
Ich muss dazu sagen, ich bin Parteimitglied bei den Grünen in Hamburg-Altona, habe aber kein Amt. Aber aus dieser Perspektive sieht man das natürlich dann schon kritisch, wenn die Partei tatsächlich nicht im Landtag ist. Ein paar tausend Stimmen haben gefehlt und dadurch hat die AfD mehr Sitze im Landtag bekommen. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man hätte auch ein bisschen antizipieren können.
Wagenknecht will ja eine sogenannte Friedenspolitik, aber die wird weder in Brandenburg noch in Sachsen noch in Thüringen entschieden. Aber der Druck auf die Bundesregierung, der wächst ja schon.
Ja, der Druck auf die Bundesregierung wächst, der Druck wächst aber vor allem ja auf die CDU. Also da sind wir uns ja eigentlich einig, dass wir eine klare Westbindung haben, auch ein Bekenntnis zur NATO. Ich komme mir jetzt auch ein bisschen komisch vor, weil ich natürlich 82 auch gegen den NATO-Doppelbeschluss und all solche Dinge war, aber ich muss auch da meine Position korrigieren. Wenn ich heute drauf gucke, war das aus der Perspektive von damals ein Fehler. Und jetzt einfach so zu schauen, was macht das jetzt mit unserem Land, ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Und wenn so grundfeste Grundvereinbarungen, die wir miteinander jahrzehntelang hatten, die auch dieses Land, wenn man so will, groß gemacht hat, in Frage gestellt werden, dann kommen auf die Konservativen sehr, sehr große Fragen zu und auf die kommt es jetzt an.
Aber es ist ja durchaus erlaubt, in mehreren Jahrzehnten einmal umzudenken oder sogar vielleicht zweimal.
Ich finde, das ist sozusagen das Fehlerkorrigieren, finde ich, es hat einen sehr schlechten Leumund in unserer Gesellschaft. Und da können wir, glaube ich, von den Skandinaviern ein bisschen lernen. Ich komme ja ursprünglich aus Schleswig-Holstein und da ist mal ein Ministerpräsident gewählt worden für das Gegenteil von dem, was seine Partei ein paar Jahre vorher beschlossen hatte, nämlich von G8 wieder zurück auf G9. Und dass man auch dafür für Fehlerkorrektur wiedergewählt werden kann, das war übrigens auch jemand von der CDU.
Lassen Sie uns doch noch mal auf SPD und CDU gucken. Für die beiden Parteien ist es ja einigermaßen prekär, mit dem BSW verhandeln zu müssen, weil eben sonst keine Mehrheiten zustande kommen. Was ist da Ihre Prognose im Hinblick auf die Bundestagswahl voraussichtlich im nächsten Jahr?
Ja, es wird natürlich so eine Art von Zweikampf für SPD gegen Grüne geben um Platz 2. Aber auf der anderen Seite ist das ganze System so volatil, dass ich gar nicht eine Prognose abgeben möchte. Es kann sich auch alles zum Guten wenden und wir könnten es auch schaffen, die Populisten zurückzudrängen, indem wir tatsächlich auch auf politischer Ebene tatsächlich auch mehr über das sprechen, was auch hier hinbekommen wird, an Kompromiss, an Konsens, an ja auch an Lösungen, die hier geschaffen worden sind. Und darüber würde ich lieber mehr reden, als immer über das Schreckgespinst der Nazis und Populisten.
Ist die Demokratie wehrhaft genug?
Das wird sich jetzt rausstellen, aber das gehört eben mehr dazu, als nur auf eine Demo zu gehen. Das ist auch gut. Deswegen, also Sie sprachen meine Parteimitgliedschaft an. Wir haben uns auch alle auch ein bisschen gemütlich gemacht in der funktionierenden Demokratie. Und Demokratie bedeutet mithelfen. Demokratie bedeutet auch Neuerfinden von bestimmten demokratischen Mitteln. Ich bin ein großer Fan von Bürgerräten, was Steffen Mau, der Soziologe, vorschlägt. Und ich finde, über all diese Dinge müssen
wir
uns
Gedanken machen. Oft genug zu Gast, auch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, und es ist sehr nachvollziehbar, wenn man nur alle 4 Jahre wählen kann und sich dann auch irgendwie einreden kann oder das Gefühl bekommt, man gehört gar nicht so richtig dazu, muss man eben schauen, wie kann man es verbessern.
Die Themen des Tages in Deutschlandfunk Kultur, und zu Gast ist Lars Jessen, Regisseur und Drehbuchautor, und er wird sicher heute und morgen auf den sogenannten Digitalgipfel in Frankfurt am Main schauen. Dazu wird der Bundeskanzler erwartet, und ein Schwerpunktthema auf diesem Digitalgipfel ist, wie könnte es anders sein, künstliche Intelligenz. Haben Sie schon Erfahrungen damit gemacht?
Ja, also ich versuche künstliche Intelligenz so im Bürobetrieb zu nutzen. Also bin immer ein Freund davon, auch dann Sachen anzuwenden und nicht nur darüber zu reden. Und da gibt's ja viele Möglichkeiten, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teilbereich meiner Arbeit. In der tatsächlichen kreativen Arbeit benutzen wir die KI bisher gar nicht.
Im Netz kursieren schon einige Spots, unter anderem mit Trump und Obama. Und die sehen echt faszinierend aus. Inwieweit rechnen Sie damit, dass das Ende der Filmwelt, so wie wir es kennen, näher rückt?
Ich glaube, ich bin Jahrgang 69, wir sind gerade nochmal so durch die Tür gekommen mit unserer Arbeit hier, aber es wird sich massiv verändern. Ich habe neulich einer Rede von Daniel Kehlmann zuhören dürfen, der sich sehr damit beschäftigt, mit dem Thema. Und er sagt, das Buch, was er vor 4 Jahren geschrieben hat, ist jetzt im Grunde komplett wertlos, weil sich die Entwicklung so rasant vollzieht.
Ist ja auch nicht schön.
Ist es auch nicht schön, fürs Buch selber auch nicht. Aber er hat dann mit einem Kollegen aus L.A. gesprochen, der so eine Drehbuch-KI mal ausprobiert hat. Und der sagt, naja, ich habe der KI mit ein paar dürren Worten die 6-teilige Serie gepitcht. In einer Viertelstunde war die fertig. Dann fand er Folge 5 und 6 noch bearbeitungswürdig. Dann hat eine andere KI die anderen 2 Folgen noch überarbeitet. Und dann war es eigentlich drehfertig. Also ein Prozess, für den wir vielleicht 2 bis 3 Jahre brauchen würden. Und das macht einem natürlich schon ein bisschen Sorgen, dass wir, und wir sind ja in der Kreativwirtschaft, wir haben jetzt ganze tolle Ideen alle, wenn unsere Ideen dann auch noch von der künstlichen Intelligenz übernommen werden, dann ist es gar nicht mehr weit dazu, dass jeder seinen eigenen Film schreibt und jeder seinen eigenen Film dann von irgendeiner Video-KI gedreht bekommt.
Welche Werke der Filmbranche sind jetzt schon betroffen?
Geht natürlich jetzt erstmal mit den etwas einfacheren Dingen lassen, Toncutter oder auch Synchronsprecherinnen und die können relativ leicht ersetzt werden, aber wir haben überhaupt kein Regularium dafür. Also der European KI AI Act ist ganz okay, aber das reicht überhaupt noch nicht. Die Entwicklung geht so viel schneller.
Wo sehen Sie denn die größten Probleme?
Naja, vor allen Dingen rechtlich. Also wenn ich jetzt wenn ich ein Bild im Hintergrund in einem Film habe und das ist von der KI generiert, wem gehört dieses Bild? Das basiert ja dann auch immer wieder auf schöpferischen Ideen oder künstlerischen Akten von Menschen oder von Stoffen. Und wem gehört das? Das ist momentan die größte Grauzone. Deswegen lassen wir gerade komplett die Finger davon, weil wir nicht wissen, wo ist das Glatteis. Und wem gehört welche Idee? Das ist die große Frage. Und wer darf damit auch Geld verdienen?
Aber es kann auch ganz schön reizvoll sein, diese Möglichkeiten auszutesten.
Ohne Frage, aber am Ende muss man eben nicht sich dem Stier einen Weg stellen, sondern den Stier reiten, glaube ich. Wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen die Möglichkeiten austesten. Aber ich bin sicher, wir brauchen ein klares Regularium, in dem wir uns bewegen.
Wer muss das aufstellen? Europa, Deutschland, die Welt?
Ich würde mal sagen, auf jeden Fall erstmal Europa. In den USA haben ja die Drehbuchautoren schon gestreikt lange, um da eine Klärung herbeizuführen. Dann sind die Amerikaner alle hier rübergekommen. Also wir hätten uns vielleicht auch mit denen mal ein bisschen solidarisieren können. Ich glaube, das ist eine europäische Sache. Europa war in so vielen Dingen Vorreiter. Deswegen sind wir da jetzt auch ein Stück weit in der Bringschuld.
Um nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zurückzukommen, kann KI nicht auch neue Möglichkeiten eröffnen, um eben die gute Nachricht zu erzählen?
Auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, ist es eben nicht alles böse und wir müssen uns damit beschäftigen. Und es gibt sehr, sehr viele positive Dinge, die die KI schaffen kann für uns. Und damit sollten wir uns genauso beschäftigen und nicht nur immer sagen, oh Gott, oh Gott.
Eine Stunde lang unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur, der Regisseur und Drehbuchautor Lars Jessen, für den natürlich auch die Regel gilt, nach dem Film ist vor dem Film. Was verraten Sie uns über das nächste Projekt?
Also erstmal verrate ich, dass unser Film Micha denkt groß am 1. November in der ARD zu sehen ist, um 7:45 Uhr, endlich Freitag, eine Komödie.
Und vorher in der ARD-Mediathek.
Genau, ab 30. in der Mediathek. Und dann würde ich gerne noch hinweisen auf den Film von der Kollegin Maria Furtwängler zum Thema Biodiversität, das Ende der Insekten, auch in der ARD-Mediathek dahin. Kann man auch mal reingucken. Und in Zukunft geht es für uns weiter. Wir drehen einen Film mit Bjarne Mädel. Und der darf mal wieder in Hamburg drehen. Da freuen wir uns alle drauf.
Fernsehtipps aus berufenem Mund. Auf jeden Fall sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.